Hallo ihr Lieben, oder besser gesagt,
bonjour.
Wir sind auf dem Weg nach Frankreich, wo wir das richtig gute Essen kennenlernen wollen.
Nach 2 Wochen Holland sind wir ausgehungert nach Croissants, Baguette, Fromage und natürlich nach herrlichem Wein.
Bock auf regional Reise durch Europa. Ich bin Anna Hemminger, Reporterin und Autorin.
Und ich bin Patrick Hemminger, der Genussinsider, also Fress- und Saufexperte.
Wir wollen jetzt aufbrechen, über die Grenzen nach Frankreich fahren.
In die Champagne. Wir haben uns gesagt, wir fangen qualitativ mal ganz oben an.
Und zur Vorbereitung habe ich mit der Champagner-Expertin überhaupt in Deutschland gesprochen, Nicola Neumann.
Ihr erfahrt, warum die Champagne ein absoluter Geheimtipp ist, welche Flasche man probieren sollte
und wo ihr das gute Zeug in Deutschland kriegt.
Viel Spaß bei
Bock auf Regional. Reise durch Europa.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bock auf Regional.
Reise durch Europa.
Vor mir, Patrick, liegt ein Atlas. Ich liebe diesen Atlas. Du hast ihn mir geschenkt zu Weihnachten und wir waren uns noch nicht sicher, klappt es wirklich mit der Reise oder nicht. Ja, da ist er.
Jetzt sind wir unterwegs.
Ich blätter mal drin. Oh, es ist so verheißungsvoll, Karten vor sich zu haben und nicht zu wissen, was erwartet einen. Ne? Hier steht Europa über die Grenzen hinaus. Uah, ich bin so aufgeregt. Und jetzt sind wir eben auf dem Weg in die Champagne. Das ist rechts von Paris.
Ja, kann man so sagen. Rechts und rechts unterhalb, so mal ganz grob.
Genau. Und natürlich gibt es da wunderbare Schäumer. Und mit im Gepäck haben wir einen echt mega Reiseführer über die Champagne. 111 Orte in der Champagne, die man gesehen haben muss. Und da heißt es so schön, Patrick, das lese ich dir einfach kurz mal vor. Als Gott zum ersten Mal großen Durst hatte, schickte er Pierre Perignon auf die Erde und ließ ihn ein Getränk brauen, das ihn Sterne sehen ließ. Champagner. Hör mal, das ist doch ein Auftakt, oder?
Ich kriege jetzt schon Durst.
Und da wir null Ahnung von der Champagner haben, habe ich im Vorfeld unserer Reise Nicola Neumann interviewt von Champagner Charakter. Das ist ein super Laden in München. Es ist eigentlich die einzige Champagnerbar in ganz Deutschland, die so viele Champagner anbietet, ja. Da kann man jeden Champagner auch probieren. Winzer-Champagner, nicht nur die großen Häuser, auch total abgefahrene Sachen, ja. Und mit der habe ich vorher einfach mal darüber gesprochen, was müssen wir sehen in der Champagne, welche Winzer gibt es da, was ist das Besondere und was ist auch kulinarisch dort geboten. Und es war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Wenn man in München oder überhaupt in ganz Deutschland guten Champagner trinken will, dann gibt es eigentlich nur einen Ort, wo man hin kann. Das ist das Champagner Charakter in München am Alten Messeplatz im Westend. Genau, und hier sitze ich mit der Inhaberin Nicola Neumann. Hallo Nicola.
Hallo, das ist aber eine sehr nette Anmoderation.
Ja, letztens kam ich in den Genuss und durfte hier mal bei dir Champagner verkosten, Rosé-Champagner. Das war spektakulär. Du hast ganz viel gewusst über die Region, über alles. Und danach war ich total angefixt.
Schön. Ja, das ist eben, was wir hier gerne versuchen wollen, dass man, wenn man Wein trinkt, irgendwie so diese Faszination spürt, die in so hochwertigen Produkten zum Tragen kommt, wenn sich wirklich Winzer über Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte damit beschäftigen. Diese Rezepturen, die sind ja über Jahrzehnte weitergegeben worden beim Champagner. Und du hast ja nicht einen Wein, sondern du hast oft eine Mixtur, eine Assemblage, ein Mosaik aus verschiedensten Weinen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, das den Leuten zu vermitteln, weil man das oft ja so gar nicht weiß.
Genau, und auch überall nicht probieren kann. Also hier sind ja immer Champagner auch offen, die man probieren kann abends, ne, in der Bar. Und du hast 500 verschiedene Champagner hier in deinem Laden.
Ja, also im Laden würde ich sagen, ja, so 300, 400 vielleicht und auf der Webseite circa 800 schon. Das ist so stark gewachsen, weil wir auch inzwischen viele tolle Restaurants beliefern dürfen. Und weil die Winzer ja kleine Mengen haben, will ich ja natürlich nicht, dass dann irgendwie einer dann nur in einem Restaurant stattfindet. Also versuche ich halt viele zu haben und versuche die Restaurants zu ermuntern, immer mal wieder was Neues auf die Karte zu setzen. Ist ein bisschen Kulturwandel, weil Restaurants gerne dauerhaft was auf der Karte haben. Aber die Kunden lieben es, wenn sie immer wieder mit was Neuem überrascht werden.
Und vor allem hast du jetzt nicht diese großen Namen, sondern ganz viele Geheimtipps ja auch. Was für Champagner verkaufst du?
Ich habe mich damals, das war ein bisschen Zufall, auf diese Winzer-Champagner spezialisiert. Damals kannte ich das Thema auch noch gar nicht, aber ich habe halt auch so ein bisschen eine Abneigung gehabt gegen so dieses Geprotze, was rund um den Champagner war. Habe dann aber auch bei einer damals einer Verkostung gesehen, wie unglaublich genial einfach so tolle Champagner-Cuvées sein können. Und dann habe ich gesehen, ah, da gibt's ja diese ganzen Kleinen. Und ich liebe einfach dieses Klein gegen Groß. Und da sind ja eigentlich alle Karten auf meiner Seite, weil die sind günstiger und ich würde sagen besser, in meisten Fällen, es gibt auch schlechte. Und deswegen macht es ultra viel Spaß, groß zu trommeln und alle zu begeistern. Hey, guck doch mal, hier gibt's was Tolles.
Du hast ja, du sagst auch auf deiner Homepage, Champagner ist kein Getränk für Snobs und Besserverdiener, sondern in erster Linie erstmal ein herausragendes Produkt. Warum?
Genau, weil das eben, habe ich vorhin kurz angerissen, nicht wie bei einem normalen Wein. Du erntest einen Weinberg, vielleicht einen Jahrgang, eine Rebsorte, abgefüllt. Ja, später kommt das Ganze auf den Markt. Der Champagner-Winzer, der legt sich ja eine Bibliothek an den unterschiedlichsten Weinen an und in den unterschiedlichsten Gefäßen. Hölzer, kleine, große Fässer, Amphoren, Stahltanks, da gibt es alles inzwischen. Und aus diesem versucht er wie ein Künstler jedes Jahr Kreationen zu machen. Basierend auf kühlen Jahrgängen, ein bisschen mit wärmere Hänge mit rein assembliert. Und das ist eine ganz tolle Kunstform. Und deswegen finde ich es so herausragend.
Warum dürfen sich denn nicht alle, sagen wir mal, Sekte, also was ist der Unterschied zwischen Sekt und Champagner, warum dürfen sich nicht alle Sekte Champagner nennen?
In erster Linie ist es eine Ursprungsbezeichnung. Das haben die sich halt mal schützen lassen. Genauso wie sogar Prosecco auch ein geschützter Begriff ist. Und man darf auch nicht sagen Prosecco aus Franken oder so. Das ist das eine, aber alle schielen immer so ein bisschen eifersüchtig rüber, weil die Champagne es halt jetzt geschafft hat, in ein paar Jahrhunderten sich dann eine ganz krasse, tolle Marke aufzubauen, die sehr stark ist. Deswegen sagen alle, oh, es ist ja ungerecht, ich darf nicht Champagner draufschreiben, obwohl es genauso gemacht ist. Was sie damit meinen, ist, dass es auch Schaumweine gibt, die ähnlich aufwendig gemacht sind, wie Champagner zum Beispiel mit der zweiten Flaschengärung, vielleicht auch 6, 7 Jahre gereift. Aber eben mit dem nochmal, es gibt noch einen weiteren Unterschied, die Böden, das ist alles Muschelgestein, da war mal der Ozean, dann ist es die kälteste Weinregion der Welt, das heißt, es bringt andere Aromen rein als zum Beispiel die Lehmböden in Italien. Und ich würde eben sagen, die Erfahrung, weil die Winzer dort seit Jahrhunderten nur das machen und jahrhundertelang keine anderen Weine gemacht haben, deswegen haben sie diese Rezepturen halt perfektioniert und das können andere aufholen, aber es könnte auch noch ein bisschen dauern.
Es ist ja auch ein ziemlich kleines Gebiet, ne?
Ja, also mir fehlt das so, ich habe das noch nicht jetzt alles verglichen, wie groß die unterschiedlichsten Weinregionen sind. Die Champagne ist tatsächlich gar nicht so ultra klein. Man fährt da tatsächlich 2, 3 Stunden mit dem Auto von A nach B. Es gibt ja da Richtung Burgund nochmal an der Grenze ein ganz eigenes Gebiet, wurde denen auch damals mal aberkannt, weil es dort auch nicht ganz dieselben Böden sind. Da gab es sogar einen Bürgerkrieg. Die haben sich Gott sei Dank zurückerkämpft. Und was da ganz spannend ist, das ist dort noch nicht seit Jahrhunderten alles in Familienhand, sondern da gibt es immer noch ganz viele Wechsel und Quereinsteiger, die dort was versuchen und auch nicht so festhängen in den Strukturen und auch ganz wilde und unkonventionelle Champagner versuchen.
Jetzt fahren wir ja in die Champagne. Wo sollten wir da beginnen? Was ist das Beste für einen Einstieg?
Ich sage ja immer allen, bitte fahrt erstmal nach Reims, weil das eine ganz tolle, quirlige Studentenstadt ist mit ganz vielen Bars, hervorragenden Restaurants. Da kann man auch die Winzer abends abhängen sehen in den unterschiedlichsten Kneipen, weil tatsächlich die anderen Orte in der Champagne, da muss man sich ganz schön umgucken, da ist teilweise ziemlich wenig los. Epernay selbst auch, es wird immer mehr, aber ab 18 Uhr ist da teilweise der Hund begraben. Also ich würde da immer starten, auch natürlich die Kathedrale ist auch Wahnsinn. Man weiß, da wurden die ganzen Kaiser gekrönt. Ganz tolles Flair und von eigentlich, man fährt in der Champagne immer weit zu irgendwelchen Winzern. Also kann man auch von Reims dann sternförmig ausschwärmen. Und wenn man die Zeit hat, würde ich unbedingt natürlich mal nach Troyes, ganz unten, Côte de Bar, weil es nochmal ein, also es ist eigentlich mit die schönste landschaftliche Ecke, würde ich sagen, aber auch so die ruhigste und am abgelegenste Ecke von allen.
Und wenn wir dann da sind, was sollten wir unbedingt auch essen? Was ist so typisch für die Champagne?
Ich finde, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel Typisches, wo ich sagen würde, das gibt es jetzt nicht auch in anderen Regionen Frankreichs wird halt auch gerne so Pasteten, also so ein bisschen rustikalere Sachen serviert, Fleischgerichte. Natürlich in den edleren Etablissements hat man schon viel so Krustentiergedöns, wie man es halt so Hummerkram. Aber eigentlich, finde ich, ist die Champagne gar nicht. Es könnte wirklich sein, dass dort sehr viele sehr hart arbeiten und gar nicht so viel rausgehen. Das merkt man immer wieder. Also ich rede mit den Winzern, die kommen nicht raus. Die sind das ganze Jahr auf ihrem Weingut. Da ist gar nicht so die krasse Esskultur jetzt, dass sie selber so genießen. Die arbeiten einfach so hart. Und die Region selber ist gar nicht so reich, bis auf halt ein paar sehr, sehr anerkannte große Chateaus, die es natürlich schon lange geschafft haben.
Das heißt, wenn ich da jetzt bin, was ist denn ein guter Champagner? Woran erkenne ich den?
Ich würde sagen, vor allem ist es dann ein guter Champagner, wenn ich einen Winzer habe, wo ich das Gefühl habe, der hat sich einfach wahnsinnig viel damit beschäftigt und macht sich Mühe. Der das ganze Jahr draußen ist und hat das nicht alles outgesourced an irgendwelche Mitarbeiter und lässt alles ernten. Und auch jemand, wo ich merke, der überlegt sich jedes Jahr wieder ein bisschen was Neues. Der schafft sich neue Tanks an, weil da wird ja ganz viel aus heimischen Hölzern jetzt wird da angefangen, eigene Fässer zu bauen und so weiter. Das ist für mich dann in erster Linie ein guter Champagner. Und dann ist es einfach nur Geschmacksfrage, weil der eine macht einen ganz geradlinigen, frischen, der eine macht es ein bisschen üppiger, voluminöser und das Ausprobieren und für mich selber das für mich rausfinden, das ist ja auch die spannende Reise dabei.
Einfach mal drauf losgehen, ja. Da kann man da auch einfach klingeln bei den Winzern und fragen, darf ich mal euren Champagner probieren?
Also in der Tat ist das sogar nicht ganz so einfach wie in anderen Regionen. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass Champagner immer sehr stark exportgeprägt war und weil sich Champagner nicht so gut eignen, dass ich die Flasche aufmache und die noch zwei Wochen offen lasse, da kommt jeden Tag ein anderer vorbei. Es geht nicht so gut wie bei anderen Weinen. Da würde ich es so machen, wenn ich zu einem renommierten, einem bekannteren Weingut gehe, unbedingt Termin, weil die sind dann einfach schon genervt, wenn sie einfach gerade keine Zeit, dann werden sie einen schnell abfertigen. Die werden einen jetzt nicht vor die Tür setzen, aber da hat man auch keinen Spaß. Oder wenn es schnell gehen muss, sieht man schon die Häuser, wo es einfach ganz plakativ draußen steht. Hier, bitte komm zum Verkosten. Da kann man dann einfach, aber manche verlangen auch Geld. Da zahlt man teilweise bis zu 15, 20 Euro pro Person. Und da wird schon trotzdem auch erwartet, dass man ein paar Fläschchen schon noch dann mitnimmt. Also einfach dann nicht enttäuscht sein, wenn das jetzt nicht so ist wie in der Pfalz oder so, wo man überall mal so ein, da kommen halt einfach ganz viele den ganzen Tag und die können die Flasche 2, 3 Tage verwenden. Das ist so eine Mischkalkulation. Das hast du in der Champagne nicht so sehr. Die ist einfach nicht so auf Tourismus aus angelegt.
Also da muss man richtig nach den Geheimtipps dann auch suchen und gucken, wen man da auch findet.
Bisschen eigentlich schon. Da gibt es auch, Gott sei Dank, immer mehr Publikationen. Da gibt es ein schönes Buch, diese 111 Orte. Ich habe auch eine Liste zusammengestellt mit Links, wie die es interessiert. Oder auch, gibt auch Blogs und so weiter. Aber ich würde mich auf jeden Fall, würde ich mich da ein bisschen schlau machen, bevor ich da hinfahre, weil es ist definitiv keine Region, die auf Touristen wartet. Und erst seitdem sie Weltkulturerbe geworden sind, haben sie überhaupt erst mal drüber nachgedacht, was könnten wir denn da so machen? Könnten wir mal so ein Fest? Also da gibt es ja in den meisten Orten weder ein Restaurant, noch eine Bar, noch ein Supermarkt, eine Post. Da gibt es einfach gar nichts. Da kann man nur durchfahren und gucken, das ist dieser Weltkulturerbeort. Interessant, da ist ja gar nichts. Also ich war beim ersten Mal total ein bisschen geschockt, weil ich dachte, das ist doch nicht die Kapitale, die Hauptstadt der Lebenslust irgendwie. Irgendwie komisch, aber da wird halt einfach hart gearbeitet und viel exportiert und das merkt man. Aber ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel tun.
Wann warst du denn das erste Mal in der Champagne? Wie bist du mit Champagner in Berührung gekommen?
Ich wollte damals unbedingt in der Weinbranche arbeiten, habe dann in diversen Weinbars und Weinläden Verkostungen besucht. Und da hatte ich eine Verkostung besucht, Champagner, und fand es damals erst auch grauenhaft. Also wenn man es das erste Mal hat, man, boah, das ist sauer. Das ist, also wenn man sich nicht so, und damals kannte ich mich noch nicht so gut aus, hat es mir erstmal nicht gefallen. Aber dieser Weinladen hat es mir angetan. War toll, hat mir eine Chance geboten. Ich habe dann da angefangen und dann auch sehr schnell das Thema Champagner lieben gelernt. Und dann bin ich auch direkt hingefahren, war dann eben erstmal doch sehr enttäuscht. Ich habe auch den großen Fehler gemacht, im August hinzufahren, wenn alle Winzer im Urlaub sind und da nichts offen hat. Kein Restaurant, kein Winzer ist da, alles tote Hose. Das war dann nochmal mehr, war ein Anfängerfehler.
Das ist uns letztes Jahr in Burgund passiert. Wir haben alle möglichen Winzer versucht aufzusuchen, es war nie jemand da.
Das ist in ganz Frankreich, glaube ich, so. Und dann war es leider bisher, so ist es jetzt 10 Jahre her, 12 Jahre schon fast, dass ich dort dann immer nur noch beruflich hingefahren bin und ich jetzt unbedingt gerne mal auch einfach mal so zum Spaß, jetzt kenne ich nämlich viele tolle Adressen, ich muss unbedingt auch mal so zum Spaß hinfahren, weil eigentlich gibt es da schon viele tolle Orte, die man entdecken kann.
Ja, sag mal drei, was sind so die drei tollsten Orte, die du mir jetzt empfiehlst?
Also ich, wie gesagt, Reims ist absolut der Hammer, Troyes. Ich entdecke dann halt gerne so besondere Restaurants. Da gibt es dieses Garde Champêtre, das ist in der Nähe von Troyes auf dem Feld. Das ist so ein Farm-to-Table, hat oft auch nur nachmittags offen. Dann habe ich es immer noch nicht geschafft. Da gibt es so eine Champagnerbar in den Baumwipfeln. Die hat aber irgendwie ganz seltsame Öffnungszeiten. Das habe ich auch noch nie geschafft, weil ich halt immer nur beruflich hinfahre. Dann sind wir halt auf dem Weg zum Winzer. Und ich möchte unbedingt gern mal da, wie der Fluss da, Marne, der natürlich Marne, aber auch noch gibt's noch andere diverse kleine Flüsse, da kann man, glaube ich, mit dem Boot oder Schiff fahren. Das würde ich wahnsinnig gern mal machen. Ja. Und zwischendurch mal ein Glas Champagner trinken. Und was auch noch, das hat mich sehr beeindruckt, obwohl ich hasse eigentlich Luxushotels und von weit weg sieht es auch schlimm aus wie ein Parkhaus. Aber es gibt in Champignon so ein Royal Champagner heißt es. Und wenn man auf der Terrasse sitzt und in die Gegend schaut, das ist der genialste Blick in der ganzen Champagne und da ein Glas Champagner trinken, das fand ich auch Wahnsinn. Kann ich auch nur empfehlen, dazu wohnen wäre es mir zu teuer. Aber ja, da mal ein Glas auf der Terrasse trinken und es gibt noch so viele schöne Orte.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Kinder das mitmachen, wenn die Eltern dann dauernd Champagner trinken.
Ja, für die ist tatsächlich, würde ich mir echt ein bisschen was überlegen. Aber da habe ich auch was gehört. In Ailly, auch einem dieser Weltkulturerbeorte, gibt es ein ganz tolles neues Museum. Da kann man in die Trauben wohl reingreifen. Irgendwas ist mit Gerüchen. Ich glaube, vielleicht auch mit den Füßen irgendwo rein. Keine Ahnung. Das muss so ein sinnliches Erlebnis sein. Das ist bestimmt auch was bei Kindern gut ankommt.
Ist denn der Champagner eigentlich auch für die Franzosen was ganz Besonderes oder ist der normal, wenn man was feiert?
Ich glaube, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sind sie schon wahnsinnig stolz, dass sie da mit dem Champagner so was Besonderes, was wirklich halt was Herausragendes geschaffen haben, was weltweit Anerkennung findet. Dann aber wiederum ist es teilweise schon halt, gehört auch ein bisschen zum Alltag, so dass es dann nicht so, die trinken es dann nicht nur zu herausragenden Momenten. Und bis dahin, dass zum Beispiel Champagnerwinzer oft sagen, ich trinke gar kein, also schon, aber wenn ich mal mit Freunden mich treffe, dann trinke mir Stillwein, weil ich muss ja den ganzen Tag probieren und so weiter. Und dann, ja, also das gibt es die ganze Bandbreite.
Ja. Ja, für alle, die jetzt Lust auf Champagner bekommen haben, aber nicht mitreisen können mit uns, die können ja dann in München hier vorbeikommen. Du machst tolle Kurse hier. Man kann hier Rosé-Champagner probieren, man kann weiße Champagner probieren. Alles eigentlich, was Rang und Namen hat. Lauter Geheimtipps. Es sind einfach tolle Tropfen, die man bei dir kennenlernt und du führst sehr, sehr spannend durch die Abende.
Schön, das freut mich so, dass das so gut ankommt, weil ich es überhaupt nicht so schulerisch mache. Also wir machen so keinen Frontalunterricht, auch nicht so die genaue Bödenstruktur, sondern ich liebe es, mich mit den Gästen auszutauschen. Ich bin darauf das Feedback angewiesen. Wie kommt es wirklich an? Gibt es da welche im Raum, denen es nicht schmeckt? Und warum schmeckt es denen nicht? Ich liebe es, wenn es dann so die Diskussion und wenn die Leute sich über was austauschen, dann passiert ja was im Gehirn. Also nicht nur so den Geschmack, sondern auch den Austausch mit Gleichgesinnten. Das ist das, was mich sehr am Wein fasziniert und deswegen mache ich auch so wahnsinnig gern diese Veranstaltungen.
Was ist das Schönste für dich am Champagner?
Diese Vielschichtigkeit und sich da wirklich drin verlieren zu können. Und da muss man auch so ein bisschen Offenheit dafür haben. Das funktioniert auch nicht auf einer Party. Ich mache das zum Beispiel gern mal zu Hause im Garten mit meinem Mann. Dann setzen wir uns hin und lassen es so kurz auf uns wirken. Und dann kommen uns noch so Ideen, was wir gerne im Leben noch mal so machen möchten. Oder auch mit guten Freunden, da passt es auch. Es darf nicht zu laut sein. Sonst kommen einem dann nicht diese Inspirationen. Also ich lasse es gerne auf mich wirken, lasse da so richtig in mir, wie die Bläschen, also die Inspiration in mir hochsteigen. Und das finde ich, es geht mir nur mit dem Champagner so.
Absolut, finde ich toll, tolle Beschreibung, ja. Und wer auch mal hier Inspiration haben will, man kann ja auch hier abends auf ein Glas vorbeikommen. Die werden ja offen ausgeschenkt, wie ich am Anfang schon gesagt habe.
Ja, und nicht nur abends, also ab 12 Uhr geht's los. Dienstag bis Samstag, 12 bis 19 und am Donnerstag, Freitag bis 20 Uhr. Nebendran kann man sich auch noch was zu essen besorgen. Ist mal super lebendig und unkompliziert. Wir haben immer ganz viele verschiedene offen, auch zu günstigen Tarifen. Da kann man einfach mal so reinprobieren. Ob einem das taugt und es macht richtig Spaß.
Ja, das ist auch einzigartig. Das finde ich, kann man sonst nirgendwo irgendwo, habe ich auch noch nicht miterlebt.
Toll. Ja, und weißt du, warum Sachen einzigartig werden, wenn sie so wachsen? Weil ich habe mir das auch nicht vorgenommen, das war kein Konzept, sondern es hat sich immer meistens aus der Not so heraus ergeben. Erst einen Laden aufgesperrt, kommen die Leute rein, ich möchte gerne, bevor ich kaufe, mich gerne probieren. Ich sage, ich kann ja nicht alles aufmachen, das kostet mich ja was. Also habe ich dann angefangen, Offenausschank zu machen. Ich habe nur eine Tageslizenz, auch so ein Geheimding. Sitzbagatelle nennt sich das, sodass ich keine richtige Alkohollizenz brauche, die wäre wieder zu teuer gewesen. Dann keinen Preis für Einrichtung gehabt, dann nimmt man halt das von den Kunden, von den Omis aus, was die nicht mehr brauchen, und das lieben die Kunden umso mehr. Also alles, was sich so über die Jahre entwickelt, ist wie beim guten Champagner oder Wein. Ne? Das sind die besten Sachen, die sich über die Jahre entwickeln und nur was ganz Einzigartiges draus wird.
Ja, voll schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schön, dass du da hier dich hast inspirieren lassen.
Ja, jetzt fahre ich hin und gucke es mir an.
Mega, viel Spaß.
Danke. Das war Nicola Neumann von Champagner Charakter in München. Den Laden gibt es auch in Wien. Ich werde euch in den Shownotes alle Informationen verlinken. Ihr könnt dort auch online bestellen. Ihr könnt dort abends hingehen mit eurem Liebsten, eurer Liebsten und da mal ein Gläschen Champagner trinken. Das ist absolut toll und am besten finde ich ja auch diese großartigen Verkostungen, die Nicola Neumann anbietet. Also wirklich, wer was über Champagner erfahren will, über Champagner, über die Gegend und über dieses herrliche Getränk, der sollte dort auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist wirklich einzigartig in München und auch in Deutschland. Ja, also ich verlinke euch alles und ich freue mich, wenn ihr uns folgt. Ein Jahr unterwegs. Unseren Blog findet ihr unter www.travelandtaste.world. Dort gibt es Reportagen, Bilder und Rezepte. Ja, viel Spaß dabei. Ich freue mich auf die nächste Folge. Jetzt sind wir unterwegs in die Champagne. Mal sehen, was wir wirklich dort alles erleben. Tschüss.